Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Sexualität ist ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens, bis ins hohe Alter hinauf. Sie trägt maßgeblich zu unserem körperlichen und auch emotionalen Wohlbefinden bei, indem sie Intimität und Verbundenheit zwischen Partnern fördert und Stress abbaut. Doch was kann man tun, wenn Verletzungen, Unfälle oder körperliche Abnutzungen die Sexualität beeinträchtigen? Auch in solchen Fällen gibt es Unterstützung. Es gibt Physiotherapeutinnen, die sich auf sexuelle Gesundheit spezialisiert haben und dabei helfen, die sexuelle Aktivität wiederherzustellen. Mein heutiger Podcast-Gast ist Christian Bankotay und er ist ausgebildeter Masseur, Physiotherapeut und Sexualtherapeut. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dieses spannende Interview mit uns zu führen oder mit mir zu führen. Die erste Frage, die ja sehr bekannt ist mittlerweile, glaube ich, ist, erzähl uns doch mal, was ist das Schönste an deinem Beruf?
Boah, was ist das Schönste an meinem Beruf? Also diese Vielfältigkeit. Also Quellberuf ist ja die Physiotherapie und da diese Möglichkeit, sie in verschiedene Bereiche zu spezialisieren und sie wirklich das herauszusuchen, was einen interessiert, also alleine durch die medizinischen Fachbereiche durch. Und dann auch durch die verschiedenen Techniken, wo man wirklich sie frei am Markt aussuchen kann, was man macht. Ja. Und das ist großartig.
Ja. Wann hast denn du in deinem Leben erkannt, ich möchte Physiotherapeut werden? War das durch einen eigenen Unfall oder Zufälle?
Also, ja, ist eigentlich so. Also, mein Ursprungsberuf ist die Massage. Mhm. Also ich wollte schon immer in die Massage reingehen und habe dann sehr früh mit der Massageausbildung auch begonnen. Mhm. Also das war mit 16. Mhm. Genau. Und dann danach hat sich das so entwickelt mit eben dieser Vielfalt, mehr Techniken, mehr Sachen machen. Mhm. Und in der Massage ist man dann ein bisschen gehemmt. Mhm. Und diese Hemmung einfach mir mehr Freiheiten zu gönnen, hat mich dann dazu bewegt, quasi die Physiotherapie zu machen.
Das klingt jetzt so, okay, ich war Masseur und dann bin ich Physiotherapeut worden, aber da hast du, glaube ich, dazwischen vielleicht nur die Matura machen müssen, oder?
Boah, ich hab das komplette System ausgetrickst.
Okay, spannend.
Also, mein Bildungsweg war ganz witzig, also ich habe eigentlich mein höchster österreichischer Abschluss vor diesem Jahr, muss ich jetzt sagen, war mein Poli-Abschluss.
Ja.
Und ich habe meine Massage in Deutschland gemacht, weil ich zu jung war in Österreich dafür.
Okay.
Und es gibt in der Massage einen Aufbaulehrgang im Deutschen zum Physiotherapeuten und den habe ich dann gemacht.
Okay, also du hast das deutsche Bildungssystem für dich gewählt, weil in Österreich ist es ja doch so, dass du die Matura haben musst und dann eine sehr schwere Aufnahmeprüfung machen musst.
Genau. Genau. Also ich bin da reingerutscht. Mhm. Also auch, ich bin immer irgendwie reingerutscht. Mhm.
Ja. So. Aber was war da der ausschlaggebende Grund? Hast du selbst eine Verletzung gehabt und warst gut massieren oder war das einfach so zufällig?
Ja? Das war so, also ich würde jetzt einen Charakterzug von mir, würde ich beschreiben als, also ich habe jetzt kein Problem, Menschen anzugreifen, andere würden jetzt touchy sagen.
Ja.
Genau. Und ja, dann sucht man sich halt einen Beruf aus, wo das gut funktioniert.
Ja, super. Genau. Okay, aber du bist jetzt ja trotzdem wieder im schönen Oberösterreich gelandet. Was war dann noch quasi, also wie ist das dann weitergegangen? Du hast in Deutschland die Ausbildung gemacht und wie bist du dann wieder nach Österreich gekommen?
Also ich habe dann eigentlich gleich das nostrifizieren lassen und habe dann in der Steiermark angefangen zum Arbeiten, also in Bad Radkersburg. Mhm. Und einfach in dem Bereich Neurologie, der hat mich sehr interessiert. Mhm. Also es ist auch ein bisschen anders arbeiten in der Physiotherapie. Mhm. Und da war eben gerade was frei, wo ich gesagt habe, okay, ein bisschen Erfahrungen sammeln, ein bisschen in dem Bereich.
In einem Krankenhaus?
In einer Reha.
In einer Reha, genau, okay.
War eine Reha-Klinik.
Aber du bist auch gebürtiger Oberösterreicher?
Genau.
Genau. Und wie viel Jahr warst du dann in Graz und wie bist du dann, oder in Bad Radkersburg?
Genau, Bad Radkersburg. Also da war ich nur ein halbes Jahr. Mhm. Also das ist immer ein bisschen so, die Suche war, was findet man, was passt. Also da hat sich auch dann in Radgersburg meine Weiterorientierung hat da eigentlich begonnen, dann in den speziellen Fachbereich Sexualität. Mhm. Genau. Und ich bin aber dann relativ, dann war ich noch unterwegs und dann bin ich zurück wieder nach Oberösterreich, hab dann in der Geriatrie in einem Altersheim gearbeitet, genau. Mhm. Und ja, und daneben bei dann schon selbstständig gemacht.
Genau. Du bist ja auf der einen Seite ganz klassischer Masseur, du bist ganz klassischer Physiotherapeut, aber hast mit einer Zusatzausbildung, du hast das schon kurz vorher erwähnt, auch klinischer Sexologe. Eine Verbindung, die ich jetzt noch nicht oft gehört habe, also zwischen der Physiotherapie und eben der klinischen Sexologie. Wie kann man sich das vorstellen und wie bist du da überhaupt drauf gekommen, in diesem Bereich etwas zu tun?
Also in dem Bereich reingerutscht bin ich in Bad Radgersburg. Wir haben dort Pädiatrie, also Kinder gehabt und Kinder sind bis 18 Jahre so eingestuft und da fällt halt der Bereich Pubertät mit rein. Mhm. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass da Aufklärung fehlt in dem Bereich, beziehungsweise ich habe mich mit meiner großartigen Chefin sehr gut verstanden und da haben wir auch immer wieder das Thema angeschnitten, dass auch bei Schlaganfall-PatientInnen oder MS-PatientInnen das Thema Sexualität irgendwie ausgeklammert wird. Mhm. Und wir haben uns dann zu zweit auf die Suche gemacht und einmal eine Ausbildung in der Sexualpädagogik begonnen und mich hat das dann keine Ruhe lassen und ich bin dann in die Sexualtherapie, also in die klinische Sexologie weitergerutscht.
Mhm. Genau. Ich habe es ja im vergangenen Jahr sehr spannend gefunden. Da habe ich ein Interview geführt mit einer Sexualmedizinerin und die hat mir über eine Studie erzählt, dass es eigentlich auch nachgewiesen ist, dass Menschen, die auch ins hohe Alter hinauf ein aktives Sexualleben haben, gesünder leben beziehungsweise auch älter werden, weil eben, wenn du auf deinen Körper schaust, dass alles funktioniert, eben auch Begleiterkrankungen erkannt werden können. Also finde ich das auch sehr spannend, dass das auch jetzt zum Glück in der Physiotherapie einen Platz bringt. Und es war auch ganz spannend, weil ich in den letzten Tagen immer wieder so in meinem Umfeld gesprochen habe, dass ich eben heute das Interview mit dir führe und habe dann eben so gefragt, was interessiert euch zu dem Thema? Und dann war einfach diese spannende Frage, wie kann man sich jetzt eben bei dir so ein Erstgespräch vorstellen, wenn jemand sagt, okay, ich gehe jetzt zu einem Physiotherapeuten, der eben auch klinischer Sexologe ist. Also was kann man da erwarten oder wie funktioniert das?
Also per se, ich bin selbstständig, das heißt, ich habe einen breiteren Bereich und in der klinischen Sexologie, also ein Erstgespräch schaut einmal so aus, dass ich das System verstehen möchte, wie die Person, die zu mir kommt, sexuell aktiv ist. Sind einfach Fragen über Körperfunktionen eigentlich. Also wie ist die Spannung zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung? Wie ist es in der Paarsexualität? Wie ist die Bewegung, die Atmung? Also einfach die, wir nennen es Evaluation des Körpers in der Sexualität. Und dann zu schauen, okay, und was braucht's, dass vielleicht Sexualität wieder möglich ist. Was fehlt da? Also wobei fehlen ist nicht das richtige Wort, sondern was gehört erweitert, um die Sexualität wirklich erfüllend zu gestalten und ist eigentlich von bis, also jetzt ist so von Behandlungsdiagnosen würde ich jetzt einmal sagen, kommen die meisten eben wegen Themen im Bereich der Sexualität, das heißt von Gynäkologinnen oder von Urologen. Und da ist es dann so, dass sie das wirklich auf die Geschlechtsorgane und den Beckenboden spezialisiert. Und per se ist es aber natürlich überall Thema. Also bekomme ich eine neue Hüfte, muss ja aufpassen in der ersten Zeit in der Sexualität, Bandscheibenvorfall, MS habe ich vorher schon angesprochen, Schlaganfall. Da geht es dann einfach immer darum, okay, was brauchst um eine erfüllende Sexualität wirklich haben zu können und was brauchst vor allem körperlich?
Jetzt weiß ich es wiederum aus der klassischen Physiotherapie, du hast eine Kreuzbandoperation, dann kriegst du deinen Trainingsplan mit dem Physiotherapeuten, dass das wieder wird. kriegt man dann auch eben einen Trainingsplan, dass die Sexualität wieder funktioniert? Oder wie geht es dann weiter? Ich frage jetzt ganz blöd.
Ja. Ja, es ist prinzipiell ist es so. Also da, was ist der große Unterschied? Und der große Unterschied ist eigentlich nur, dass es ein Tabu ist. Mhm. Sonst gibt es keinen Unterschied. Mhm. Und die Situation ist so, es sind einfach andere Muskelgruppen, der Beckenboden. Mhm. Kennt man vielleicht aus der klassischen Beckenbodentherapie. Mhm. Atmung kennt man aus der Atemtherapie. Mhm. Und Wahrnehmungsschulung ist auch Teil der Physiotherapie. Mhm. Und das einfach nur in Bezug zu setzen mit der Sexualität. Mhm. Gibt's einen Übungsplan. Mhm. Und ich sag immer, einmal im Trockentraining und einmal in Action quasi, also bei der Selbstbefriedigung und bei der Paarsexualität. Ja. Wobei es immer klar den Rahmen geben muss, das ist jetzt Training. Mhm. Das ist nicht unsere gelebte Sexualität, das ist nicht meine gelebte Sexualität, sondern das ist gerade Training. Und wenn es geil ist, ist es super. Ja. Und wenn nicht, ist es wurscht, weil es ist einfach Training. Ja. Und Training sollte immer Spaß machen, muss aber nicht immer Spaß machen.
Ja, und also wie ist es dann mit deinen Patienten und Patientinnen, wenn die zu dir in die Ordination kommen? Können sie die gleich öffnen? Versuchen Sie vielleicht das Thema nur umzulenken oder können Sie direkt sagen, wo der Schuh drückt quasi?
Also wenn das der Hintergrund ist, funktioniert das eigentlich sehr gut. Man merkt natürlich eine gewisse Hemmung. Mhm. Man muss aber sagen, dass der Vorteil, das ist jetzt so, der Vorteil unter Anführungszeichen, der ist, dass Personen ja sie dann freiwillig dazu entscheiden. Das heißt, die Bereitschaft, über das zu sprechen, ist per se schon gegeben, also die Compliance dazu. Mhm. Und dann funktioniert das und es hat auch mit Haltung zu tun. Mhm. Also wie sprich ich das an? Wie ist meine Haltung dazu? Und da es für mich ein natürlich alltägliches Thema irgendwo ist, ist Zugang relativ schnell gefunden.
Du hast vorher gesagt, in deiner Ausbildungszeit hast du mit Kindern und Jugendlichen zum Tun gehabt. Mhm. Dann warst du im Seniorenheim. Also das Spektrum ist ja doch sehr, sehr breit. In deiner Praxis jetzt grundsätzlich, wer ist dein häufigster Patient?
Also jetzt muss man immer ein bisschen unterscheiden. Mhm. Also ich behandle ja orthopädische oder chirurgische Patienten genauso. Mhm. Jetzt in Bezug auf Themen in der Sexualität sind es hauptsächlich Männer zwischen 20 und 40. Mhm. Das liegt eher daran, dass ich nur bei Urologen eingemietet bin und dadurch diese Überweisung bekomme. Mhm. Ich arbeite zwar mit GynäkologInnen zusammen, aber da ist die Personen, die wirklich zu mir kommen, weniger, kann spekulativ jetzt vielleicht mit dem Geschlechtsunterschied zusammenhängen, ist natürlich auch das Thema, wie Sexualität schambehaftet, da war auch wieder diese Geschlechtsfrage, und wo ich jetzt vermute, dass es für die Männer ein bisschen leichter ist, ist die Situation, dass man sagt, okay, es ist Physiotherapie, es ist Beckenbodentherapie. Mhm. Und dann ist dieser Stempel Sexualität oder Sexualtherapeut nicht so drauf.
Das heißt, was ist der häufigste Überweisungsgrund von der Urologie zu dir in die Physiotherapie?
Bei Männern ist es die erektile Dysfunktion oder die Ejaculatio precox, also das ist der vorzeitige Samenerguss.
Mhm. Okay. Genau. Und wie lange dauern dann im Durchschnitt, wie lange dauert im Durchschnitt die Therapie? Also sind das diese 6 Einheiten, die man schnell mal verschrieben bekommt oder?
Schaut ein bisschen anders aus. Also da gibt es auch ein bisschen Unterschiede, auch in Bezug, was möchte der Patient oder die Patientin und der Patient möchte schneller Lösung. Mhm. Und da ist es manchmal auch so, also zum Beispiel diese Medikamente, bekannteste ist natürlich Viagra, das funktioniert auch nur mit einem, wenn ein Lustaspekt davor ist. Mhm. Und alleine wenn der wieder entwickelt ist und dann funktioniert das Medikament, sind manche schon weg.
Also, okay.
Da ist auch immer die Frage, wie tief möchte ich gehen in ein Thema, das so individuell und intim ist. Mhm. Also das ist so, Das spielt da mit. Und auch diese Abstände, so die 6x45, wie es klassisch in der Physiotherapie ist, ist eine ganz andere. Also weil Sexualität ist gelernt. Und wenn ich jetzt einen 35-jährigen Patienten habe und der hat das schon so 20 Jahre in seinem Rhythmus, ist er drinnen, 20 Jahre zu oder versuchen, den Prozess zu einer Entwicklung zu begleiten, ist natürlich nur mal ganz was anderes, als wie ein operiertes Knie, wo der Körper die Heilung auch mit übernimmt.
Was mich da in dem Zusammenhang nur interessieren würde, bei der klassischen Physiotherapie kriegst du ja auch Übungsaufgaben für zu Hause und jetzt in der Sexualtherapie auch, ja. Wo merkst du dann, die Leute mehr üben? Ist es in der klassischen Therapie oder in der Sexualtherapie? Das würde mich interessieren. Also, wo sind die Patienten fleißiger?
Boah. Die Frage an den Physio.
Oder was beobachtest du? Wo gibt es schnellere Heilungschancen unter Anführungszeichen?
Boah, das ist sehr individuell. Ja. Das hängt einfach an dem Leidensdruck
zusammen. Ja, ja.
Also es ist wirklich leidensdruckspezifisch. Und ein Thema, das schon da ist Sexualität, hat was mit sich selber spüren zu tun. Auch die Auseinandersetzung mit Emotionen, also woher kommt das, wie liegt das, was ist meine Einstellung dazu, dann kommen nur, also der Bereich ist so riesig, es kommen nur gesellschaftlichen Mythen dazu und wenn da was weitergehen soll, muss man sich dem auch stellen. Und das ist natürlich ganz was anderes. Also da ist ein viel größerer Rucksack dahinter, als jetzt bei der klassischen Physio.
Ja.
Und da ist immer die Frage, wie man sie dem stellen. Oder gerade auch, nehmen wir mal Selbstbefriedigung her, wenn Selbstbefriedigung ein Teil des Stressabbauens ist und wir wollen das jetzt auch in einem Lustbereich verändern dann oder entwickeln, dann ist es so, wie oft komme ich in die Gewohnheit, weil in unserer heutigen Zeit ist Stress doch ein großes Thema. Also wann kippe ich immer wieder zurück?
Und Männer gehen mit Stress anders um als Frauen. Also wie siehst du das jetzt? Weil ich habe letztens auch mal irgendwo gelesen, Männer, wenn die Stress haben, dann sind sie sehr auf einen sexuellen Akt aus, wohingegen Frauen sie eher zurückziehen. Also was fällt dir da in der Therapie auf? Also wie schließt man diese Diskrepanz?
Ich würde das gar nicht so definieren, weil das Thema ist, wir reden nicht drüber. Und was sie schon sagt ist, egal welches Geschlecht, wir verhalten uns sehr ähnlich.
Okay.
Es kommt einfach der Bereich Gesellschaft und Kultur dazu, der uns prägt. Also wir sind ein christlich geprägtes Land, das macht was mit uns. Und diese Thematik, wie sind wir geprägt und wie ist es jetzt, das ist das große Tabu dahinter. Also meistens ist es Mythos aufklären und für mich ist es, also ich war jetzt auch gerade wieder in einer Ausbildung und wir sind wenige Männer. Und das Glück für uns ist immer, wir kennen beide Seiten. Weil wir haben Kolleginnen, das waren im letzten so 35 Personen, fünf Personen männlich, also männlich gelesen, genau. Und in dem Kontext ist es dann, ich kriege von 30 anderen Personen, also Frauen, mit, wie die Sexualität leben oder wie sie das bei denen anfühlt oder wie das ist. Und sie kriegen es nur mit von fünf Männern. Genau. Und dann kommt nur der Bereich mit, ist wer cis, ist wer trans, ist wer, welche Orientierung hat er. Also diese breite Fächerung wird auch so unterteilt. Und Sexualität ist so individuell, dass dieses Schubladendenken dem nie gerecht werden kann.
Wie gehst du da jetzt in der Sexualtherapie um mit diesen unterschiedlichen Formen? Du hast das jetzt gerade angesprochen. Wie viel gibt es da jetzt eigentlich aktuell und wie kommt dir das in deinem Ordinationsalltag unter?
Ich habe da ein bisschen Glück im Sinne von, ich bin Physiotherapeut, ich würde selbst in dem Bereich Sexologie verorte ich mich in dem Bereich Körper. Und der Körper ist der Körper, der bei mir ist, um den geht's, die Person, die in dem Körper steckt, um diese Person geht's. Und darum ist der Bereich, der ist wichtig für die Person, für die Identität. Aber für mich in meiner Arbeit ist er nicht so relevant, wie man glaubt. Also in anderen Bereichen der Sexualtherapien vielleicht mehr, in dem Bereich, wo ich bin, nicht so. Weil der Körper funktioniert bei jeder Person gleich. Also wir haben eine Spannung, wir haben einen Rhythmus, wir haben eine Atmung und eine Bewegung. Das sind die vier Dimensionen, mit denen ich arbeite. Und es ist per se egal, mit welchen Vorstellungen, mit welchen Ideologien eine Person kommt. Ich arbeite mit der Base.
Okay. Genau. Das heißt, nach einer Geschlechtsumwandlung zum Beispiel, sind dann Menschen öfters nachher in einer Physiotherapie mit eben zum Beispiel wie bei dir, wie gehen mit meinem neuen Geschlechtsorgan um, oder ist es, wie werden die begleitet?
In dem Bereich gibt's nicht viel. Also die Situation, eine Kollegin von mir, großartig, die hat gerade so eine Gruppe für PhysiotherapeutInnen in Wien gegründet. Also die eine Community bilden, die sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Es gibt eine Gruppe, die sich mit Personen auseinandersetzen, die in dem Bereich Kink unterwegs sind. Was also spezielle das? Vorlieben in der Sexualität und wenn da irgendwelche Themen sind, wo eben dieses Tabu, wo man das ansprechen darf. Also es tut sich was, aber es ist sehr wenig. Also ich bin vor Jahren angesprochen worden von einer Transperson, ob ich wem kenne, der zum Beispiel eine vaginale Untersuchung bei Transpersonen durchnimmt. Und ich habe keinen gekannt und mache es selber auch nicht. Also es ist vor dir jetzt nicht in meinem Bereich der Therapie.
Das heißt, eine Transperson, die zu einer Frau…
Genau, die zu einer Frau.
Die kann nicht zu einer normalen Gynäkologin gehen oder Gynäkologin.
Könnte schon, genau. Aber die Problematik ist immer, was schwingt dahinter mit? Ideologien, Vorstellungen, Mythen. Und es gibt immer mehr offene Ärztinnen, TherapeutInnen, die sich damit auseinandersetzen, aber nicht alle.
Es betrifft ja dann trotzdem wiederum nur einen kleinen Teil unserer Gesellschaft. Genau. Es ist, was mir auffällt, ist jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, medial sehr gut darüber informiert worden, was es bedeutet. Ich glaube, vielleicht also wirklich so, dass es bei jedem irgendwie angekommen ist, dass sie in diesem Bereich was tut. Was macht es mit deiner Arbeit? Also wie lange bist du jetzt als klinischer Sexologe tätig und wie waren da die Anfänge im Vergleich jetzt zu den letzten 2 Jahren? Weil da tut sich ja da, also mein Empfinden ist, dass in den letzten 2-3 Jahre da extrem viel getan hat.
Ich würde da ein bisschen den Unterschied machen, was tut sie medial? Also es ist ein Thema, das schreit, Sex sells. Und die Frage ist, was ist wirklich Information, die wertvoll ist? Also wo gehen Medien vielleicht auch an einem Thema vorbei, indem dass man vehement drauf schaut und vielleicht nicht versucht, alle anderen mitzunehmen. Und bei mir hat sich da jetzt in der Art zu den Anfängen jetzt nichts geändert. Also es ist nach wie vor ein Scham da. Es ist nach wie vor der Bereich da, okay, wie schaut man, wie funktioniert das, die Nachfrage. Aber so, dass ich sage, boah, ich habe so einen Boom von Transpersonen zum Beispiel oder Personen, die irgendeine spezielle Vorliebe haben oder so, das ist jetzt nicht so vorgekommen.
Also hat man nur das Gefühl, dass da gerade, dass es mehr Personen gibt, die es betrifft, als es tatsächlich ist, weil es einfach ein Medienthema ist.
Also das Medienthema ist wichtig, dass für die Sichtbarkeit, also das auf alle Fälle, aber die Thematik, wie es jetzt in einer Therapie steht, ist ja ganz was anderes. Also die Situation, es ist ja nicht, also hat ja in der Therapie nichts zu suchen, das wäre eher Information, das wäre eher in der Sexualpädagogik dann zu Hause.
Du hast vorher erwähnt, unter den klinischen Sexologen seid ihr untereinander sehr gut vernetzt. Ihr habt ständig Ausbildungen, Weiterbildungen. Was gibst du jetzt jungen Kollegen und Kolleginnen mit? Was sollte man mitbringen, wenn man sagt, okay, man möchte klinischer Sexologe werden, vielleicht auch in Verbindung mit Physiotherapie? Was sind deine wichtigsten Learnings und was sollte so eine Person mitnehmen?
Auf jeden Fall die Offenheit. Also die Offenheit, dass es Dinge gibt, an die man nicht denkt. Also und auch die Neugier. Die Neugier, neue Dinge zu lernen, neue Dinge anders zu sehen. Also vielleicht auch die Bereitschaft, alte Mythen wirklich loszulassen. Und vor allem ist es ein Prozess mit sich selber. Also das eigene Spüren, der eigene Umgang mit sich selber verändert sich total durch solche Weiterbildungen, wenn man es zulässt.
Ja, die Zeit ist ja jetzt schon wieder sehr vorangeschritten und zum Abschluss stelle ich ja immer die Frage, was du denn für dich selbst tust, dass du nicht dein eigener Patient wirst. Ganz egal, körperlich, geistig, was sind so deine Geheimtipps, was du gern weitergeben würdest?
Wow, also das ist eine schwierige Frage. Also wenn man in dem Bereich ist, ist man ein bisschen Workaholic. Das heißt, man muss ja schauen, wie bleibt man über Wasser. Das Erste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall tanzen. Mhm. Also ich tanze liebend gern.
Mhm. Irgendwie irgendeine spezielle Richtung, oder?
Ja, Lindy Hop.
Ja,
also
okay.
Bin ein Lindy Hopper.
Ja.
Und tanzen ist, in irgendeinem Buch so schön gelesen, Tanzen ist sinnfreies Gehen.
Ja.
Das heißt also wirklich, dass die Kognition wegfällt, man ist in dem Bewegen drinnen, man vergisst die Zeit und man spürt sie selber. Und das ist in beiden Bereichen genau der Aspekt. Sie selber spüren, zu merken, okay, wo ist was und was kann ich dagegen tun oder genau, sie einfach selber leben. Und das ist eben genau das, was du vorher gesagt hast mit dem sexuelle aktive Paare. Und ich glaube, es geht um die Lebenslust dahinter. Diese sexuelle, diese Sexualität per se, diese Lust haben wir ja in mehreren Bereichen. Also nicht nur in der Sexualität. Und aber dieses Feuer zu erhalten, ich glaube, dass das der Kern der Sache ist.
Ja. Es ist total spannend, mit dir zu plaudern. Ich sage jetzt einfach nur Danke für diesen interessanten Austausch und alles Gute weiterhin.
Sehr gern, Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.